So, Aufnahme läuft.
Achso, das läuft.
So, das läuft. So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück in Aufnahme.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kevin noch heiß?
Ja, bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Advent, Advent, ja. Ein Lichtlein brennt.
Es ist eins und zwei, dann drei.
Nee, erstmal nur eins. Nun übertreib nicht wieder schamlos. Wir haben jetzt eins an. Moin Leute, Advents.
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 Und wir feiern den ersten. Wir feiern ja sowieso Weihnachten gern, ne?
Ja.
Häuschen, wir beiden und mit Christine und überhaupt.
Oh, das ist so schön. Das macht so viel Spaß.
Haben auch schon schön unsere Bude weihnachtlich geschmückt.
Kann man so sagen. Mag es vielleicht für den einen oder anderen etwas überladen wirken.
Etwas zu viele Reize, kommen wir gleich noch zu.
Mhm.
Na, also wie soll man mal beschreiben? Wir haben so zwei, drei kleine, Tannenbäume, wie so Tannenbäumchen.
Wie heißen die, so Zuckerhutfichten?
Ja, sowas. Und dann mit kleinen Lichterketten und mit lustigen. Ich sehe gerade so einen Metallweihnachtsmann, der ähnelt mir irgendwie.
Weil er rund und dick ist. Dankeschön.
So, genau,
danke, Herr Thiel.
Und dann habe ich richtig geil eine Quelle für Lübecker Marzipan, also nicht die berühmte Niederegger-Firma, sondern eine andere, die kannte ich noch nicht, entdeckt und die verkauft unter anderem, und das, Leute, ist so lecker, die verkauft so Bruchmarzipan. Habe ich noch nie gewusst, dass man das erwerben kann. Also mit Schokolade überzogene Marzipanstückchen, die irgendwie abgefallen sind, die angedischt sind und sonst wie was, für ein bisschen weniger Geld, aber darum geht's gar nicht, sondern die schmecken dermaßen geil. Gib's zu, Annika.
Ja.
Ja.
Und wir beide, wir sind ja sehr vorsichtig, es gibt ja jeden Tag nur ein Stück.
Gibt es.
Und das muss man richtig genießen. Und da lohnt es sich irgendwie sowas. Und das ist exzellent, das ist aus einer kleinen Manufaktur in Lübeck. Und das schmeckt irre, das Zeug. Absolut irre.
Aber wie gesagt, ne, also in Maßen und dazu.
Eins, ja.
Ja, und dazu habe ich jetzt heute Morgen mir einen Weihnachtstee gegönnt. Ja, ist so. Muss ich haben. Annika hat ihren Kardamom-Tee. Und dann haben wir richtig schöne, wohlschmeckende Clementinen.
Die sind richtig gut.
Die sind auch
richtig gut.
Könnt ihr euch vorstellen, wie das jetzt hier duftet in unserer Weihnachtsstube?
Und ich mag ja so furchtbar gerne Clementinen oder auch Orangen und Käse zusammen essen. Also Leerdammer oder Ziegenkäse oder sowas. Ich mag das, ja?
Ja.
Manche finden es furchtbar, aber ich finde es toll.
Ich finde es auch toll.
Und diese Clementinen sind sensationell.
Ich mache uns jetzt mal eine auf für euch auch.
Oh, das, dieser Duft, das ist auch irgendwie Advents, ne?
Das ist, also ich finde Weihnachten, Advent und so hat so natürlich mit Lichtern zu tun, aber auch ganz viel mit Gerüchen.
Ja, also Zimt und diese Orangenschalen oder Clementinenschalen und
ja, so schön. In dieser Stimmung sind wir jetzt gerade. Aber wir wollen uns nochmal bedanken. Letztes Mal haben wir über die Angst vorm Telefonieren geredet.
Und vor allen Dingen, Leute, ich muss ja eins erzählen, was mir an dem Tag passiert ist. Ihr lacht euch scheckig. Ich erzähle hier voller Freude. Ich habe noch morgens im Podcast habe ich ja gesagt, also ich habe noch nie so einen komischen Anruf gekriegt. Aber ne, kann ja sein. Ihr glaubt es nicht. Ein paar Stunden später klingelt mein Telefon. Eine Nummer ohne Verfolgung. Also ich war schon gleich irgendwie, ich habe gedacht, wer ruft dich da jetzt an? Sonntag, keine Ahnung. Ich gehe ran und wisst ihr was? Es sagt jemand zu mir, ja, er müsste dringend mit mir sprechen, denn meine Enkelin, ja, nicht mein Enkelsohn, ne, meine Enkelin hätte ja unglaublich, oder mein Enkel.
Ich war nicht dabei, ich weiß nicht.
Ich habe es gleich erzählt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich war so perplex. Hätte ja also unglaubliche Schulden gemacht.
Ja.
Und die müssten jetzt bezahlt werden, bevor der Staatsanwalt eingeschaltet wird. Und der Typ sagte nur Enkel. Und ich fing sofort höllisch an zu lachen. Und
das war
er war ganz verwirrt. Und ich sagte nur, setzt ja voraus, dass man Kinder hat.
So, Annika, jetzt mal, also echt, ne, es gab wahrscheinlich ein Leben vor mir.
Ja, also da wüsste ich aber, Hase,
Komm, nun oute dich.
Wäre ich ja dabei gewesen. Also,
ich will auch deinen Enkelsohn sehen.
Ja.
dieses missratene Miststück mit den Schulden im Gefängnis. Und du hast angefangen zu lachen?
Ich habe laut zugleich rausgepustet und er hat sofort aufgelegt. Schade, ich hätte das Ganze ja noch gern verfolgt, aber keine Nummer zum Verfolgen und nichts. Nee, also schade.
Aber eine geile Reaktion von dir.
Ja, ich
muss
so lachen.
Also Respekt.
Weil ich dachte, so ein Shit, jetzt hast du endlich mal so einen Betrüger an der Strippe. Ich hätte ihn ja gern verwickelt, weißt du.
Ja, und die Kripo noch irgendwie
eingeschaltet. Ja, Detektiv gespielt oder sowas, aber nö.
Nö. Aber ist es irre, ne? Wir haben das Thema und dann kommt...
Ja, habe ich auch gedacht, wer hat da wieder mitgehört. Was ich lustig fand, war, dass viele von euch haben gemailt und geschrieben und so. Und ich war überrascht, dass es sowohl viele gab, die sagten, also ich halte immer noch viel davon, nehmen das Telefon, ich kläre das sofort, dieses Gesabbel macht mich, ist überhaupt nicht meins. Ich bestimme wann, ich bestimme wie. Und es gab aber auch viele, die gesagt haben, auch, Mensch, die Erfindung von WhatsApp ist eigentlich großartig.
Ja,
da kann ich nämlich bestimmen, wann und wie und wo. Also muss ich sagen, auch meine Schwester, viele Grüße nach Schottland, Süße, die auch sagte, also es ist eine wunderbare Geschichte.
Ja, wobei und, nun wirklich Henrike kommunikativ ist, ne? Also,
ja, natürlich. Oh, wow. Aber sie hat eben auch einen Job und sie hat einen Haushalt und sie hat Schwiegereltern und
Kinder,
also Schwiegeroper und,
so,
und alles Mögliche. Da ist es natürlich irgendwie klasse, wenn man das auch so ein bisschen dann ordnen kann und sagen, Mensch, jetzt habe ich auch eine halbe Stunde Zeit, mich in Ruhe damit zu beschäftigen oder mal in Ruhe zu klönen. Also gerade wenn sie auch mit uns hier in Deutschland telefoniert oder so, mit meiner Mutter, dann gibt es ja doch einiges zu erzählen und zu klönen. Ja. Das möchte ich ja nicht immer zwischen Tür und Angel machen. Und meistens hast du ja doch das Glück, dass du irgendwie ihn erwischt, wie er gerade aus der Tür stürmt oder so. Also ich verstehe das, wirklich. Aber ich war überrascht, dass es doch recht viele sind.
Ja, von euch auch. Und da siehst du, und das ist eben das Schöne, ne? In unserer Zeit, du kannst es ja auch so.
Ja.
Also wir beide, Annika und ich, wir fahren ja das Hybridmodell. Wir Hauptsache wir können kommunizieren. Also welche Methode ist eigentlich gar nicht mal so entscheidend.
Wir werden auch noch Aufzeichnen
so,
nehmen.
Wobei, also, aber das ist jetzt nicht mehr unser Thema, aber wenn Annika, und das liebe ich, da höre ich auch manchmal zu, wenn sie so mit Behörden oder mit so Versicherung, Krankenkasse und so ein Kram, da schicke ich sie gerne vor, weil da ist sie unglaublich gut. Und sie wickelt diese Leute mit ihrer wirklich empathischen Art so schnell und nicht um den Finger ist verkehrt gesagt, aber du bringst sie in eine Stimmung, dass sie sich freuen, mit dir zu telefonieren und die bedanken sich nachher bei
aber ich
dir
freu mich,
für das nette Gespräch, ja.
Weil ich immer so dankbar dafür bin, wenn mir jemand hilft oder wenn ich Dinge dann schnell klären kann.
Und das
ich
ist
hasse
so.
Diese Mail-Getüdel. 35 Mails hin und her. Ja. Was soll das bringen?
Aber das ist, aber da müsstet ihr wirklich mal was hinstellen. Ich liebe das. Ich hoffe auch immer, dass ich da mithören kann. So. Aber es reicht doch schon, wenn ich nur Annika höre. Und dann wirklich am Anfang alles ein bisschen reserviert, also von der Gegenseite, von der Behörde. Und dann innerhalb von 5 Minuten, du Best Friends und Dankeschön. Und wenn Sie noch Fragen haben, wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, dann kommen Sie doch gerne auf mich zurück.
Ja, aber ich stelle mir ja auch vor, wie die wirklich den ganzen Tag da angemeckert werden.
Also 90%.
Möchtest du heute bei einer Versicherung oder bei der Krankenkasse arbeiten? Jeder, der dich anruft, der denkt ja, du sitzt persönlich da irgendwie auf der Geldbörse.
Ja.
Und also du bist ja nur der Vermittler. Ich kann doch mal nachfragen, wie das aussieht. Und
aber wie gesagt,
das ist gemeint.
Und das ist jetzt, und jetzt kommen wir doch zu unserem Thema. Das ist dann auch Empathie, kannst du auch über das Telefon vermitteln. Und
ja,
du,
besser als in der WhatsApp, finde ich.
Ja, da helfen Emojis und so, aber nein, natürlich, also durch deine Stimme, die Art, wie du erklärst, wie du auf den anderen eingehst und dann fühlt er sich einfach, der kann gar nicht anders als dir helfen.
Das, aber ist dir mal aufgefallen, dass bei WhatsApp viele Menschen eigentlich die Schärfe aus manchen Dingen herausnehmen? Also wenn ich mich wirklich ärgere über irgendetwas oder dann kriegt der andere es ja auch mit. Ich sage ja ganz klar, dass es nicht unbedingt sein Problem ist, aber ich habe ja erzählt neulich, als ich telefoniert habe und habe Glasscherben in einem Karton gefunden. Entschuldigung, das geht nicht, finde ich. Dann ist das ja nicht haha. Also viele schicken ja einen dann irgendwie eine Beschwerde, machen dann aber gleich wieder so Lach-Emojis dahinter, um so ein bisschen die Schärfe rauszunehmen. Ja. Manchmal finde ich Schärfe aber ganz richtig.
Ja. Ja.
Das darf man auch ruhig zeigen, ja, dass einem irgendwas nicht wirklich gefällt.
Und das, wir wiederholen es nochmal, dieses miteinander reden, in echt reden, ne? Also auch am Telefon miteinander reden. Du kannst dich einfach besser erklären. Du kannst gleich dich korrigieren, wenn du merkst, das kommt beim anderen verkehrt an. Du meinst es gar nicht so. Das kannst du in Sekundenschnelle kannst du dann darauf reagieren. Und das
aber
ist, ja,
uns hat ja die eine, hat eine Hörerin hat ja geschrieben, dass sie genau dem aus dem Weg gehen möchte. Ja. Weil sie eben das nicht so gut kann, dass sie, die hat, sie regt sich dann auf und hat das Gefühl, sie ist persönlich gemeint, wenn dann Gegenwind kommt und dass sie dann wirklich auch noch abends drüber nachgrübelt. Mhm. Und das kennt auch jeder, dass er im Bett liegt und denkt, hätte ich mal dies und das gesagt, fällt dir in dem Moment natürlich nicht ein, weil du bist aufgeregt oder so. Und da ist es natürlich besser, du schreibst es, weil dann hast du deine Ruhe. Kannst das in Ruhe schreiben, kannst das nochmal löschen, kannst das nochmal, das verstehe ich.
Ja.
Es ist auch nicht der Weg für jeden.
Nein.
Ne?
Nein. Also.
Ja, also von daher, also ich, vielen Dank für eure Zuschrift. Wir haben da noch drüber nachgedacht.
Noch lange drüber, das
lange diskutiert. Kam ja Tag. Aber was ich erschreckend fand, ist, dass doch einige sagten, nee, also, ich bin froh, dass es heute auch schriftlich geht. Ich habe Angst vor persönlichen Auseinandersetzungen und persönlichen Gespräch. Ich weiß nie, was der andere genau von mir möchte. Da merkt man natürlich, dass ein gewisses Training fehlt, was direkte Kommunikation angeht.
Ja. Und auch den Mut zu haben, nachzufragen und so weiter und so fort.
Ne? Das, also das tut mir eher leid. Ne? So. Dass diese Fähigkeit durch Corona, durch die Familie, durch die Elektronik nicht mehr so richtig geübt wird. Dass du, oder, naja, klar, also wenn du eine elektronische Bilder siehst, dann, dann hast du da kein Training drin. Ne? Dann weißt du nicht genau, was der andere fühlt.
Ja, und das ist, ja, und das ist auch ein bisschen auch Temperaments- und Persönlichkeitssache. So. Und das ist vielleicht, ich versuche verzweifelt jetzt den Übergang zu unserem Thema zu finden. Mal gucken.
Warum willst du einen Übergang haben? Heute kümmern wir uns um High Sensitivity. So,
Scheiße, ich wollte es so elegant machen.
Ach, elegant.
Nee, aber woran liegt es? Also wie kamen wir drauf? Weil ich lebe ja mit Annika schon ziemlich lange zusammen. Und Annika ist ein Wesen, die sehr intensiv ist in allen Bereichen. Du bist also so lauwarm oder irgendwie langweilig. Gibt's bei dir eigentlich nicht. Also wenn du dich mit etwas beschäftigst, dann machst du das wirklich sehr intensiv. Und du bist emotional ohne Ende, wenn irgendwas nicht funktioniert und meistens gießt das Handy ab und wenn nicht das Handy, dann bekomme ich das ab oder irgendjemand. Also du bist schon sehr emotional, wenn na, du bist in guten Kontakt mit deinem Gefühl. Das kann man sagen. Und du bist ein empfindsamer Mensch, weil wenn ihr Annika sieht, die hat so ganz helle Haut. Und wenn du da irgendwie mal zu doll drückst oder sie muss dann womöglich zum Blutdruck messen irgendwie in die Klinik und so, dann hat sie hinterher echt wochenlang blaue Flecken. Also
Richtig Quetschungen. Weil es tut mir mega weh.
So.
Und es ist klar, ihr wisst, was kommt. Ne? Wenn ich sage, sie können da keinen Blutdruck messen, da kriegen sie eh nichts Richtiges raus, weil es tut mir unglaublich weh. Ach, lassen Sie mal einen Profi ran.
Ja, und der Profi hängt da auch dran. Aber das ist so ein Punkt. Und jetzt, auch jetzt, so die letzten Wochen, ne, du bist, dann tut's dir weh, dann ist wieder dies und das und jenes. Und natürlich hast du dann auch nicht unbedingt die beste Laune. Wie dann auch? Wenn etwas weh tut, dann kann man nicht freudestrahlend durch die Gegend laufen. Das ist nicht der Sinn des Schmerzes.
Vor allem wochenlang jetzt.
Ja,
so. Hier würde ich wochenlang damit zu kriegen. Mit allem.
Und das
so. Also erst unsere blöde Infektion, wo wir hier geröchelt haben, da waren, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren erkältet, das heißt, ohne Ende. Dicht gefolgt von Blase, dicht gefolgt von Krankenhaus, dicht gefolgt von Blase. Leute, wirklich.
So.
Also das macht doch keinen Spaß.
Und mit Menschen wie dir hat in den 90er Jahren eine Kollegin gearbeitet, Frau Aaron, genau. Psychologin und die hat festgestellt, dass es Menschen gab in ihrer Arbeit, in ihrer therapeutischen Arbeit, die einfach reizempfindlich sind, ja. Und die auch emotional, was sie gesagt hat, sehr intensiv sind. Die sind auch schnell mal überfordert, wenn das alles zu viel ist, zu doll ist. Und die aber gleichzeitig, und das ist toll, die aber auch tiefgründig reflektieren. Die mögen gerne der Sache auf den Grund gehen. Wenn die sich unterhalten, dann ist es Deep Talk und nicht irgendwie so bla bla, können sie auch, aber sie lieben lieber auch mal so intensivere Gespräche. Und jetzt kommt's, ohne dass dahinter irgendwie eine psychische Störung oder eine Krankheit steckt. Und da hat sie in den 90er Jahren gesagt, Leute, das ist mir aufgefallen, aber worum handelt sich das denn jetzt so? Und hat sie geforscht, auch zusammen mit ihrem Mann, und haben Untersuchungen, Fragebögen, alles Mögliche gemacht. Und dann kam letztendlich heraus, ja Leute, es gibt eine Persönlichkeitseigenschaft und das kann man eben high sensitive, also Hochsensibilität nennen. Das ist keine Erkrankung, sondern das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, wie es eben auch, es gibt ja die High Five, also die fünf Persönlichkeitsdimensionen, Neurotizismus zum Beispiel, Offenheit auch und sowas. Und da hat sie praktisch, wenn du so willst, noch eine sechste Form gefunden, nämlich diese Sensibilität. Was ich jetzt schon mal sagen will, keine Krankheit, nichts, was du therapieren musst, wird auch keine Krankenkasse bezahlen. Nee, machst du nicht. Du kannst aber krank werden, wenn du eben in einer Umgebung aufwächst, die mit deiner High Sensitive überhaupt nicht klarkommt, du ständig überfordert bist, reizüberflutet bist, dann kriegst du wirklich andere Krankheiten. Da kannst du depressiv werden oder andere Sachen erleben. So, und da komme ich jetzt so und deswegen wollte ich da heute mal drüber reden. Weil da gibt's, man sagt, ungefähr 30% der Menschen, die es hier so gibt, werden zu dieser Kategorie High Sensitive gehören.
Kannst du dir vorstellen, dass es eigentlich auch ein Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht, wie hoch es eigentlich auch wurscht, am anderen Ende der Leiter gibt? Mhm. Also Leute, die jetzt weniger schmerzempfindlich sind als die Norm, die einfach, die das nicht so tangiert, die also eigentlich, da wird man vielleicht sagen, ja, mehr wie ein Klops, ne? Nee, wie kann man es mal nett sagen? Ja, nee, also so, nicht so empfindlich sind, die stabiler sind, die einfach auch, so ein bisschen, ne, so.
Das gibt es. Und ihr kennt vielleicht noch so aus der Mathe, es gibt ja die sogenannte U-Verteilungskurve. Also wenn ihr ein U jetzt mal, ihr solltet sowieso, das wäre heute ganz gut, mal einen Zettel und Papier bereithalten. Wenn ihr jetzt auf diesem Papier ein U malt, dann ist praktisch unten am Bauch, ist die Normalverteilung. Das sind so die ganz normalen, so die Durchschnittlichen, weder High Sensitive noch Holzklotz.
Nö, das sind die ganz normalen.
Genau, so. Dann sind ganz oben rechts die 30%, die High Sensitive sind. Und oben links die 30%, die eben halt eher holzkreuzmäßig drauf sind. So. Und das kommt auch den wissenschaftlichen Untersuchungen ziemlich nah.
Also ist das ja eigentlich eher eine, wie soll man sagen, praktisch eine Charakterausbildung oder wie soll man, Persönlichkeitsstruktur.
Das ist eine Persönlichkeitsstruktur und das hat man auch, da muss immer die Zwillinge ran, ne, bei solchen Forschungen. Aber in Zwillingsforschung gemacht, das heißt, man hat eineiige Zwillinge erforscht und siehe da, egal, auch wenn die getrennt voneinander leben, haben sie, wenn sie high sensitive sind, haben sie das, wenn der eine, keine Ahnung, in Oslo und der andere in Hamburg lebt, haben sie es trotzdem. Also die reagieren auf bestimmte Sachen in ähnlicher Art und Weise. Und das ist eben, das ist mir so wichtig. Es ist also keine Krankheit, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, wie andere Sachen auch. Da kannst du dich bei deinen Eltern, bei den Genen bedanken. Und da kommen wir nachher nochmal zu. Das ist aber so wichtig, sagen jetzt auch Kollegen, die sich aktuell damit beschäftigen, wenn du Kinder hast und du bist dir nicht sicher, geht's in diese Richtung, dass du das möglichst früh erkennst, damit du die Kinder nicht im therapeutischen Sinne behandelst, sondern damit du weißt, warum reagiert es so schreckhaft, wenn es laut wird? Und warum kann es bestimmte Sachen, oder warum weint es so schnell, oder warum wird es so schnell traurig wie auch fröhlich? Was ist da überhaupt los? Und da gibt's ja auch Promis, die auch drunter leiden und die aber auch sagen, das ist auch eine Quelle mit meiner Kreativität. Nur ich hätte mir gerne gewünscht, dass was früher erkannt worden wäre, der wäre mir und meinen Eltern vielleicht viel Leid erspart.
Der Witz ist an der ganzen Geschichte, ich habe mal nachrecherchiert, es ist keine neue Erfindung, ihr Lieben. Es gab eigentlich immer hochsensible Menschen, die wurden bloß anders genannt. Und witzigerweise nicht unbedingt schlecht, sondern das waren angesehene Menschen, zum Beispiel in der Antike. Da hat sogar Aristoteles, soll es gesagt haben, hat gesagt, kein Genie ohne ein Körnchen Melancholie. Da hat man immer Empfindsamkeit, war in der Antike fast ein Qualitätssiegel, weil der war ja empfindsam, der hatte ein melancholisches Temperament. Das war eine angeborene Art, die Welt zu erleben und damit etwas feiner die Antennen und damit prädestiniert, sich schriftlich auszudrücken oder Dinge näher zu hinterfragen und nachzudenken und sowas. Ne? Und das waren eben Leute, die natürlich auf der einen Seite vielleicht schnell überfordert waren, aber trotzdem haben die sich viele Gedanken gemacht.
Ja.
Die hatten so eine Aura von empfindsamen Denkern. Ne? Und der Witz ist, das geht weiter bis ins Mittelalter. Wenn wir da mal gucken, das waren so die Leute, die empfindsame Menschen waren da als zart oder gemütvoll. Der Minnesänger, weißt du, der sein Herz allerliebste und mit Rosen bedacht. Und Ritter und Damen haben Lieder und Geschichten erzählt. Die zarte Seelen sind regelrecht gefeiert worden. Ne? Und das war die Zeit, in der man auch Gefühle groß und offen trug. Das ist schon irgendwie, und es gab das auch im mystischen Zusammenhängen. Denkt mal so an Leute wie Franz von Assisi oder Hildegard von Bingen.
Ja, ja.
Die waren empfindsam. Und heute würden wir vielleicht sagen, das waren sehr empfängliche, tieffühlende Seelen, die starke innere Bilder und intensive Emotionserfahrungen hatten. Damals hat man das eher als spirituelle Gabe gesehen. Ne? Aber je sensibler jemand war, desto näher schien er oder sie da dem Göttlichen irgendwie zu sein.
Genau.
Das finde ich so interessant. Interessant ist ja, dass historisch empfindsame, reizoffene, sehr emotionale Menschen danach, je nach Epoche, sehr unterschiedlich bewertet wurden. Also im 16. Jahrhundert waren Melancholiker oft auch überspannt, ne? Die hatten ja, da waren ja noch Ärzte und Philosophen dabei. Was hatten die, diese vier Säfte-Lehre?
Ja, ja, ja.
Ganz klasse. Ja. Ne? Und da galten wieder empfindsame, introvertierte Menschen als melancholisch. Das konnte sowohl negativ, grübelnd, empfindlich empfunden werden, manchmal auch positiv. Es war nicht pathologisiert, aber häufig mit Dünnhäutigkeit und Schwermut verbunden. Da taucht das dann mal auf. Und im 17. Jahrhundert, denk mal an die Barockzeit, ne, Bach und so, das war ja alles religiös, moralisch interpretiert. Da war natürlich jemand, der große emotionale Empfindsamkeit hatte, schnell, das war ja schnell ein Zeichen moralischer Schwäche, ne?
Ah, ja, ja.
Ja, ja, der hat ja überspannte Nerven,
wenn
der irgendwie sowas, ne? Manchmal, es kommt drauf an, war es vielleicht eine Gottesgabe, wenn das so in kirchlichen Zusammenhängen und so weiter war. Aber das Bild vom empfindlichen Gemütern war aber fest etabliert. Also das, ne, die empfindsamen Gemüter, die dann auch gern mal besondere Pflege bedurften, besonders geschützt wurden oder manchmal auch nicht ganz dicht waren. Und im 18. Jahrhundert, das ist wieder interessant, das ist ja so das Zeitalter, wo dann so Aufklärung passiert, ne? Da wurde das plötzlich aufgewertet. Da war das plötzlich in. Ne? Das feine Herz, das zarte Gemüt, tief empfindsam, moralisch sensibel, Goethe, Schiller, Novalis, ne? Die Leiden des Jungwerthers, Romantik und
ja,
so.
Aber wie?
Da waren sie alle. Der empfindsame Mensch, der galt nicht mehr als neurotisch, sondern als kultiviert, geistig wach und moralisch. Und im 19. Jahrhundert, das totale Umkippen, da war nämlich dann fing das ja an mit der industriellen Revolution, da wurden Leute gebraucht, die eben auch 20 Stunden, hätte ich fast
die
gesagt,
aber funktionieren, aber nicht heulen.
Richtig, die aber nicht klapperten und die 10 Stunden am Band arbeiten konnten.
Ja.
Und da waren natürlich leicht Leute, die empfindsam waren und schnell überfordert, waren schnell nervenkrank. Ne? Es kamen Begriffe wie Nervenschwäche auf. Oder Frauen wurden...
Neurasthenie, auf gut Deutsch genannt.
Neurasthenie. Ja, ja. Frauen wurden oft als hysterisch abgestempelt. Ja, ja. Männer als zu nervös und nicht belastbar. Und diese hochsensiblen Menschen, die wurden damals oft in Schubladen gesteckt.
Du, Hysterie war eine Krankheit. Also, ne,
ja, natürlich.
Sehr lange auch. Ne? Freud hat auch angefangen mit der Behandlung von Hysterien.
Ja.
Und das war vor allem eine Frauenkrankheit.
Ja.
Na, und denk dran, wie Frauen damals, na, ihr seid ja empfindliche Seelen, ihr könnt keine Zeitung lesen, dürft ihr auch nicht, weil das, ihr könnt ja damit auch in die Politik nicht, weil das würde euch ja überlasten, das geht gar nicht.
Mhm.
Und zementiert damit natürlich auch die Macht der Männer weiterhin. Ne?
Natürlich, das war auch ein Instrument.
Mhm.
Es gab damals auch interessant eine Frau, das war ja so üblich damals, und was heißt üblich, also es war eine Methode. Du hattest als Mann, die in viktorianischen Zeitaltern, in England zum Beispiel, die Macht, deine Frau in die Nervenheilanstalt zu bringen. Du hast gesagt, die ist nervenkrank, die ist hat eine Nervenschwäche, sie ist hysterisch und hast sie deshalb dann in so einer Geschichte abgegeben.
Und ihr wisst, Psychiatrie war damals noch nicht, ne?
Nicht so was Dolles. Und das ist auch eine Liebelei passiert. Und die wusste gar nicht, weswegen. Sie hat ihren Mann kritisiert, weil der anfing so überkirchlich und so sehr, sehr kirchlich zu werden und von ihr alles Mögliche verlangte. Und dann hat er sie in die Nervenheilanstalt gebracht und dann hat sie erstmal mitgekriegt, dass da noch mehr Frauen wie sie waren. Und dann hat sie beobachtet und hat alles fein säuberlich notiert. Und nach 3 Jahren hatte sie genug Material
drei
zusammen.
3 Jahre war sie drin.
Und ist vors Gericht gezogen und sie hat gewonnen.
Nein.
Und das war der Ursprung dessen, dass man Frauen nicht mehr oder nicht mehr Menschen einfach so in eine Heilanstalt bringen konnte, sondern dass es immer Gutachten von Ärzten und so weiter geben musste.
Sag mal, wie heißt die Gute?
Das war Elizabeth Packard, hieß die Frau. So um 1860 rum sowas. Und die war 21 Jahre verheiratet mit 6 Kindern.
Wow.
Als er sie ins Asylum in die Nervenheilanstalt einspielen lassen. Und die war das eben, die den Trial da, den Gerichtsprozess gewonnen hat.
Wahnsinn.
Die hat hinterher dann Bücher geschrieben und so weiter. Hat alles möglich gemacht. Interessant ist auch Nellie Bly. Nellie Bly hat ungefähr ein bisschen später gelebt. Und die hat, Investigativjournalistin gewesen. Und die hat sich freiwillig 10 Tage in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen, um das zu beschreiben. Ne? Die hat in Amerika gelebt und hat sich also in der Nähe von New York einweisen lassen und hat das mal beobachtet.
Wahnsinn.
Genau was auch Elizabeth Packard beobachtet hat, ne? Dass da eben ganz normale Menschen, ganz normale Frauen saßen, die von ihren Männern da eingesperrt wurden. Und die sind eben der Grund gewesen, warum man sich darum gekümmert hat. Warum man dann in späteren Folge durch Gesetze es hingekriegt hat, dass man Ärzte und braucht und dass man hier einfach jemanden da einsperren kann.
Tolle Frauen.
Ja.
Toll.
Okay. Weiß heute kein Mensch mehr.
Nee. Ich auch nicht. Wieder was gelernt. Ach, eigentlich ist ein Quell der Weisheit. Und heutzutage, weißt du ja, in bestimmten Ländern werden immer noch Frauen, wenn sie sagen, oder wenn ihr Mann sagt, die ist so und so, kommen da ganz, ganz schnell ins Gefängnis oder auch in die Psychiatrie. Also so vollkommen, wie soll ich sagen, historisch ist leider nicht, sondern es gibt in bestimmten Ländern solche Fälle immer noch. In Indien zum Beispiel, in Arabien zum Teil.
Die galt übrigens auch als hochsensitiv.
Ach, guck an. Aber da war hochsensitiv im Sinne, im Negativ.
Nö.
Ne?
Nö, also sie war extrem empathisch. Sie war empfindsam für Ungerechtigkeiten. Sehr feinfühlig gegenüber diesem Leid. Und mutig, also es ist schon.
Aber dann, jetzt kommen wir schon wieder in die Gegenwart, ne? Oder willst du jetzt auch, hast du da noch in deiner
Historie?
Nee, okay. Also da siehst du, wie Hochsensibilität, was das für eine, für Möglichkeiten öffnet. Also es kann quälend sein, überhaupt keine Frage. Ne? Ich habe auch Patienten, Patientinnen gehabt, die auch darunter fallen, die zum Beispiel sehr geräuschempfindlich sind. Mhm. Also es fast so eine junge Frau, die kann in der U-Bahn wirklich nicht ohne Kopfhörer fahren, wo sie bestimmte Musik dann, die sie entspannt, dann hält sie es aus. Oder Kollegen, die eben mit einem Kopfhörer auch in eine Besprechung gehen, nicht, die haben nicht Musik auf, aber das dämpft so ein bisschen. Es kommt nicht so direkt dann eben ins Gehirn an. Das ist ein bisschen skurril, ne? Wenn du da jemanden in der Besprechung hast und der hat Kopfhörer auf, dann, was soll das denn? Ja, aber man kann sich das erklären, beziehungsweise erklärt es dann, warum man das
also ich finde das auch schwierig. Mhm. Wenn ich mich richtig konzentrieren will, nun kann ich das, ich kann alles ausblenden, aber es ist ein ziemlicher Kraftakt.
Also du magst es nicht, wenn also Kochen zum Beispiel, das auch zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei dir. Annika hat ja, also sie liebt Kochen und alles, was mit Essen zubereiten, Historie, also alles, das ist deine Welt eigentlich, mit einer deiner Welten, du hast ja viele Welten, aber das ist eine Welt. Und die schafft es wirklich, obwohl sie nicht abschmeckt, wenn ich dann in der Küche bin und sage, was soll ich da jetzt reintun, so, dann kann sie mir exakt sagen, welche Zutaten da jetzt noch fehlen, welche Gewürze, und das stimmt, Leute. Und dann schmecke ich ab und dann bringe ich ihr das auch nochmal zum Abschmecken und es stimmt. Das heißt, du hast die Fähigkeit, in deinem Kopf zu schmecken, wie ein Musiker im Kopf die Musik schon hört, die er komponiert.
Ich weiß genau, was ich erwarte und ich weiß auch genau, wie es schmeckt. Ich weiß nicht, warum.
Ja, das ist deine Sensibilität. Du nimmst ja mit deinem Sinnesorgan alles Mögliche. Und genauso jetzt, also wenn, es gibt ja Menschen, die kochen und dabei Musik hören und bla bla bla, ist nicht. Frau Annika sagt, ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist echt, sie kann nicht abschmecken, wenn nebenbei Musik ist. Dein Gehirn, dein Sensorium, all das konzentriert sich auf den Geschmack und will nicht abgelenkt werden durch Musik oder durch andere Geräusche.
Dann klappt das nicht so gut.
Wahnsinn. Ist das nicht toll? Ich meine, ich profitiere davon, weil das wirklich toll ist, was wir hier so zusammen.
Ich habe ja auch Schwierigkeiten, wenn Musik im Hintergrund läuft. Das ist für mich eine extrem große Quälerei.
Ja.
Weil ich entweder Musik hören will oder mich unterhalten. Also so dieses im Hintergrund, wie in einer Bar oder so, finde ich schwer. Ich muss das bewusst dann ausblenden. Darum habe ich zu Hause eigentlich entweder wer Musik an oder ich habe Musik oder nicht.
Ja, so ist es.
Aber so im Hintergrund, leise vor sich hindüdeln, kriege ich nicht gebacken.
Nee, stimmt. Oh Leute, habt ihr Lust, wollen wir mal, also es ist ein mini, mini kleiner Test.
Ich gehe mal um Block.
Nee, du bleibst schon
hier. Oh
nein! Nee, ich lese vor. Und jetzt entweder ihr schaltet kurz auf Stopp und holtet den Zettel Papier, weil ihr müsst so ein bisschen was vielleicht mitschreiben. Ich verlinke auch diesen Mini-Test, will ich den nicht nennen, so ein Selbsttest nennen wir den mal, verlinke ich auch in den Shownotes. Aber vielleicht habt ihr Lust, das jetzt mitzumachen, weil ihr müsst ein bisschen Zahlen aufschreiben. Also wenn ihr jetzt kurz auf Stopp schaltet, euch was holt, wir machen.
Ich schalte jetzt mal auf Stopp, ne? Ich gehe mal um Block.
So, also. Du gehst um Block und jetzt bist du wieder da und jetzt legen wir los. Also das ist so ein
Selbsttest. Nun mach mal hin.
Ja, nun, okay. Ihr schreibt jetzt bitte, ihr müsst immer bestimmte Zahlen, wenn ich euch Aussagen sage gleich, die müsst ihr beantworten und sie mit Zahlen praktisch bewerten. Und das geht von 0 bis 3. 0 trifft die Aussage überhaupt gar nicht zu, bei 1 trifft sie eher nicht zu, bei 2, jo, trifft sie eher zu und bei 3 trifft stark zu. Na? Also von 0 bis 3. Und ich mache es mit Annika mal mit und ich schreibe ihr die Zahlen daneben. So. Es geht in der ersten Fragenkombination um deine Wahrnehmungs- und Detailtiefe. Erstens, ich denke oft sehr lange über Dinge nach und analysiere Details gründlich.
Gar nicht.
Du willst mich verarschen. Dann sag 3, oder?
Ja, schon 5 bis 6.
Ja, machen wir 3. Oh, komm. Ich bemerke feinste Veränderungen in meiner Umgebung, Gerüche, Stimmung, Geräusche. 7,5. Ich beantworte das für dich.
Siehst du, ich habe doch gesagt, ich gehe um Block, Mann.
Ich reflektiere viel über zwischenmenschliche Situationen und deren Bedeutung. Annika nickt. Oh. Oh, wieder eine 3, ne? Häschen. So, nächster Fragenkomplex. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell für euch. Da geht es um Überstimulation, Reizüberflutung. Erstens, ich fühle mich schnell gestresst, wenn zu viel gleichzeitig passiert.
Na, das kommt drauf an. Mhm. Es kommt drauf an, was ich zulasse.
Ja.
Aber es passiert schon.
Ich würde dir deine 2 geben, trifft eher zu.
Ja, das trifft eher zu. Mhm.
Laute Geräusche oder hektische Orte überfordern mich leicht.
Ja.
Nö, ne? Nö. Wenn ich mir überlege, wo du auf der Welt überall, auf welchen Marktplätzen du...
Aber ich gehe ja auch gegen an. Mhm. Ich will diese Gefühle nicht haben.
Okay.
Darum, wenn ich merke, das überfordert mich, dann ist recht, weißt du?
Ja, das ist in deiner Art. Aber da würde ich auch sagen, eher 1. Nach intensiven Tagen brauche ich längere Ruhepausen als andere.
Das kann ich nicht beurteilen. Hm. Das weiß ich nicht. Hm.
Nee, nicht mehr als andere, nee. Dafür kenne ich dich, trifft eher nicht zu. Weil du kannst, ich kenne, jedenfalls früher war es so, wenn du diese langen Drehtage hattest und Produktionstage, ja, da warst du platt. Aber
ja, aber dann andere. Hat auch eine Woche gereicht oder so, dann war ich richtig platt.
So, anderes, noch ein Komplex, emotionale Intensität. Emotionen anderer Menschen beeinflussen mich stark.
Hm. Habe ich keine Ahnung.
Also wenn jemand sehr traurig ist.
Naja, dann muss ich mich drum kümmern.
Ja, wenn jemand sehr wütend ist.
Ja, muss ich doch was tun.
Okay, das beeinflusst dich nämlich schon.
Ja.
Ja, also du schaltest das nicht ab.
Um Gottes Willen, das kann ich überhaupt nicht.
So. Kiste 3. Ich habe intensive emotionale Reaktionen, sowohl positive als auch negative. 100.
Mindestens.
3 plus. Oh, ja. Das müsst ihr nicht erleben. Wenn Annika, doch, du stehst seinem Gefühl sehr nahe, sage ich mal ganz objektiv.
Oh, besonders, wenn ich im Zickenmodus bin.
Genau. Kunst, Musik oder Natur bewegen mich sehr tief. Ja.
Und wie?
Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Sinnesempfindlichkeit. Ich reagiere empfindlich auf Schmerz, Hunger oder körperliche Unannehmlichkeiten.
Mhm. Und wie?
3. Ich bin sensibel für feine Geräusche, Gerüche, Licht oder Stoffe.
Oh. Gerüche, Leute, ist das? Das ist echt eine Quälerei für mich. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Nicht nur für dich, für mich auch, für Christine auch. Weißt du, wir frühstücken manchmal zusammen und dann ist auf dem Teller war vorher irgendwas mit Ei.
Mit Eiweiß, es reicht Eiweiß.
Was, ich rieche schon vorher so vor sie am Teller. Nee, für mich riecht es gut. Was ist denn das? Und ich brauche einen anderen Teller. Und dann, das ist manchmal.
Deshalb auch in einem Restaurant eine Selta zu bestellen, ist für mich ein ganz großes Debakel, weil meistens riechen die Gläser ein wenig nach Eiweiß. Mhm. Oh, das geht denn gar nicht.
Und, ich erschrecke leicht bei plötzlichen Reizen. Jo. Also ich baller hier mal gerne durch die Gegend, weil irgendwie sind meine Füße, meine Schuhe zu groß für, für die Wohnung. Und dann doch.
Na, ich bin da eher genervt von.
Ja.
Also Geräusche, da erschreckt sich Christine mehr bei Geräuschen.
Okay, dann kriegst du eine 2 und Christine eine 3. Christine ist nicht da. So.
Geräusche sind es nicht, aber
okay.
Nö. Jetzt erschrecken eher nicht.
Nee. Ja, du sagst schon, was ist das? Was ist hier? Was
Na, ich
ist
vermute ja, dass es passiert. Hm. Also wenn morgens um 11 das klingelt, dann weiß ich, es ist die Post.
Ja.
Warum soll ich mich da erschrecken?
Ja, aber sowas nicht. Na, du kriegst jetzt mal. Ich zähle zusammen. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 27. Hm. Ja, mein Schatz. 23 bis 36 Punkte, starke Hinweise, auch Hochsensibilität.
Fake News.
Ja,
Fake News.
Das ist also ihr Lieben, das ist wie gesagt, ist jetzt kein wissenschaftlich fundierter Psychotest, aber ein Selbsttest und den könnt ihr wirklich auch, ne, in den Shownotes nachmachen. Wenn ihr meint, ihr seid, gehört auch dazu, Das ist nämlich wichtig. Und nochmal, es hat nichts mit Krankheit, Pathologie und ihr müsst nicht gleich in Therapie. Aber ihr könnt euch und eure Umwelt vielleicht jetzt ein bisschen erzählen, warum ihr in bestimmten Situationen sensibler seid oder warum ihr eben gerne auch intensiver Beziehungen führt, intensiver Gespräche führt und Smalltalk nichts für euch ist.
Naja, oder warum ihr so leidet beim Zahnarzt oder so, weil es tut wirklich weh. Ja. Und es tut mehr weh als anscheinend bei anderen.
Ja.
Also ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf, mir immer wieder sagen zu lassen von Ärzten und Pflegepersonal, das kann jetzt aber nicht wehtun. Okay. Leute, Entschuldigung, tut weh.
Hau denen das nächste Mal eine rein und sagt, das kann nicht wehtun.
Ja, richtig.
So. Ja, das ist echt ein Problem. Und ich bin ja nun auch oftmals dabei und wir sagen das schon und so. Mhm. Aber du hältst den Betrieb auf. Weißt du, also wenn die sich schon wieder 5 Minuten mit einem Blutdruckmesser bei dir beschäftigen müssen, du bist da in der Beziehung, bist du eben also was heißt anders? Das ist deine Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist keine Anstellerei und das ist auch keine Macke oder sowas, das ist so. Und das ist auch schön, wenn man das weiß, in der Gebrauchsanweisung. Ich mache mal einen Sprung. Es gibt Kollegen, die beschäftigen sich damit, auch was Kinder angeht. Ne? Mhm. Also Persönlichkeitssachen entwickeln sich oder zeigen sich auch schon in der Kindheit. Und die geben auch Trainings für Eltern und auch für Lehrer, die dann da auch drauf trainiert werden. Achte drauf, wenn jemand so und so ist von den Kindern, dann ist es ein Zeichen von high sensitive und dann müsst ihr da anders mit umgehen. Der braucht vielleicht öfter mal Ruhepausen oder der sollte schon früh ein Entspannungstraining lernen.
Na und wenn du nur einfach nicht das sagst, was ich als Kind erlebt habe und andere wahrscheinlich würden mir dabei pflichten, die haben das bestimmt als Kinder auch erlebt, dass man zu ihnen sagt, stell dich nicht so an.
Ja. Ja.
Es kann ja nicht sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Wieso haben sie solche Schmerzen? Also sie können gar nicht solche Schmerzen haben. Bist denn Kindskopfgröße? Du warst selber Zeuge.
Ja.
Tumore gefunden werden.
Ja.
Also Leute, wirklich.
Ja. Nein.
Das kann gar nicht. Ah ja. Und dass man eben einem Kind sagt, stell dich nicht so an, wenn du Bauchweh hast oder und du hast es, du hast Kopfschmerzen. Du, dir geht es nicht gut. Du weinst und trotzdem, stell dich nicht so an. Leute, wirklich, sag das nicht.
Nein.
Also es gibt Kinder, dann muss man mal ein bisschen nachgucken, wo man merkt, es ist wieder der Sporttag.
Oder ist wieder so ein Vermeidungsverhalten, ja.
Ja, gut, aber das kennt ihr, dann ist das auch. Aber es gibt wirklich Dinge, wo man sagen muss, da reagieren Kinder auf bestimmte Situationen sensibler.
Ja.
Und insgesamt, auch die Haut ist ganz weiß.
Ja.
Da sind schnell blaue Flecken.
Ja.
Der läuft bloß irgendwo gegen eine Tür oder lässt Spielzeug fallen und schon hat er wieder blaue Flecken. Also ich sehe manchmal aus wie ein Dalmatiner. Na, wenn Tilly mich wieder mich gehauen hat.
Wenn ich dich wieder verprügelt habe. Das darfst du jetzt nicht sagen.
Nee.
Nein, aber darum geht es eigentlich. Dieses Erkennen. Ich sag's zum 10. Mal, es hat nichts mit Krankheit zu tun. Ihr seid nicht verrückt oder sowas. Nein, gar nicht. Aber ihr könnt krank werden, nämlich in dem Moment, wo die Umgebung euch stigmatisiert, wo die Umgebung sagt, eben nicht nur wie damals, sondern heute auch noch, du bist aber empfindlich, ja, bin ich.
Ja.
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 Und das hat auch Vorteile. Mhm. Also es gibt im therapeutischen Bereich, ich habe ein Interview gelesen von einem Kollegen, der hat eine ganze Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, in der Aufnahme. Mhm. Und da geht's nun mal traditionell hoch her, auch mit Gewalt, mit allem drum und dran. Und der war high sensitive und kam damit überhaupt nicht klar. Hat aber jetzt eine eigene Praxis, macht Therapien und sagt, das ist mein Fund. Na, also ich bin sensibel, ich bin empathisch, das gehört dazu.
Und die Leute kommen deshalb zu ihm.
Und die Leute kommen und ich habe 15 Minuten Zeit, mich mit denen zu beschäftigen und ich spüre das und ich mache und tue. Der ist nicht gemacht wie der Aufnahme in der Psychiatrie, da brauchst du eine andere Fähigkeit.
Ja, genau.
Das ist ja nicht schlimm. Und da kommen wir, Annika, zu unserem Lieblingsspruch, finde heraus, wer du
finde
bist.
Finde deine Nische und werde darin der Beste.
Genau,
so ist es. Das hat die Strasberg gesagt, Schauspiellehrer, und das ist genau das, finde deine Lücke.
Mhm.
Das, wo du was dir am meisten Spaß macht, da werde dann einfach gut drin. Nicht irgendwie dauerhaft zu irgendwas zwingen. Ne?
Nein. Und du kannst auch, das ist auch eine Stärke. Also gerade, ne, Annika kannst du mitten in der Nacht aufwecken und sie fragen, sag mal, wie geht's dir gerade? Und dann erzählt sie mir irgendwie so, sondern die kann schon sehr gut sagen, wie es ihr geht. Bedürfnisse erkennen können diese Menschen. Wenn du Reizmanagement betreiben kannst, wenn du das lernst, kommst du besser auch mit Reizen klar.
Absolut.
Du nimmst Sachen wahr, was andere gar nicht wahrnehmen. Du würdest eher noch einen Brand riechen und bemerken oder irgendwas anderes, wo andere das überhaupt nicht wahrnehmen. Ne?
Mhm.
Und das ist mir wichtig. Du musst so eine Art emotionale Selbstfürsorge auch betreiben. Sondern Leute, das ist mir jetzt zu viel. Ich ziehe mich zurück. So, Punkt. Hat nichts mehr damit zu tun, dass ich euch nicht mag, aber mir ist es jetzt zu lang, zu viel. Ich muss ins Bett, ich muss mich ausruhen und letztendlich dann auch versuchen, da soziale Unterstützung zu suchen. Vielleicht von Leuten, denen es so ähnlich geht wie dir. Also, ne, ist ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal, wie alles andere auch. Ist vererbt, ist weder Schwäche noch Defizit, sondern eine Form von tiefer Wahrnehmung.
Also zum Beispiel Alanis Morissette, eine kanadische Sängerin, Musikerin, und die spricht offen darüber.
Ja.
Und die sagt zum Beispiel, dass sie Reize extrem stark wahrnimmt, schnell erschöpft ist und emotionale Tiefen intensiv erlebt. Und die macht das ganz öffentlich, spricht auch in Podcasts darüber und so weiter. Bei Männern ist vor allen Dingen Keanu Reeves wird immer angeführt.
Kann ich mir vorstellen.
Weil er hat sich nicht wörtlich jetzt als HSP geoutet, also als hochsensibel, aber er spricht von sich selbst regelmäßig als sehr sensibel, introvertiert und fühlt sich schnell überwältigt von sozialen Reizen. Und viele Psychologinnen und Psychologen führen ihn häufig als prominentes Beispiel für einen hochsensiblen Mann an.
Ja.
Also es hat überhaupt nichts mit Schwächlichen zu tun. Genauso hier Johnny Depp, der nur ein ganz anderes Kaliber ist, aber der hat auch mehrfach insistiert, dass er extrem sensitiv sei, Situationen tief emotional wahrnimmt und schnell überreizt ist. Ne? Und seine Ex-Partnerin nannten ihn ebenfalls sehr feinfühlig und überempfänglich. Und oder zum Beispiel Ariana Grande, ist eine Sängerin und die bezeichnet sich selbst auch als extrem empfindsam. Und die betont, dass sie Rückzugsräume braucht, um nicht überladen zu werden. Also die muss so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Selbsthygiene da betreiben, ne?
Und so ist es. Und so gibt es, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber wenn man noch mehr einsteigt, dann gibt es auch noch Untergruppen. Und da gibt es also wirklich Menschen, die kommen damit sogar wirklich gut klar, wie Alison Morissette. Wobei ich habe auch gelesen, sie hat gesagt, sie hätte sich schon gewünscht, dass sie als Kind, dass ihre Eltern das auch schon gewusst haben. Und da würde sie, viel Leid hätte da, hätte ihr erspart, wäre ihr erspart geblieben. Aber es war nicht so.
Aber ich denke, das ist, also alle, die, sagen wir mal, über 40 sind, werden sich das irgendwie wünschen. Das war einfach nicht so. Also da war das eher so, nur mal durchhalten hier, ne? Komm, also stell dich mal nicht so an und ne, so. Das, nicht, dass ich das unbedingt von zu Hause so gehört hätte, aber war schon so. Also
ja, glaube ich auch.
Ne?
Dann gibt es Menschen, die einfach generell sensitiv sind, so Punkt. Ne? Ja. Also die sind sozusagen ausgeglichen sensitiv. Ne? Also die haben mit den Stärken und mit den Belastungen und die kommen damit klar. Die leiden auch nicht, sondern die wissen so sieht's aus bei mir. Und dann gibt es aber die eher vulnerabel sensitiv sind. Das heißt, die sehr die äußerst empfindlich sind, auch sehr darunter leiden und sehr, sehr stressanfällig sind und auch ganz stark reagieren, gerade auf negative Reize. Und das sind diejenigen, die richtig leiden und die besonders leiden, wenn es eben nicht erkannt wird. Und da gibt es dann schon, also da gibt es die Möglichkeit, von Achtsamkeitstraining wird sehr gern in dem Bereich benutzt, wo du lernst, wie du mit deiner Sensibilität, mit deinen Gefühlen, wie du damit umgehen kannst, was es für Möglichkeiten gibt.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch teilweise dein Werkzeug. Also Nicole Kidman zum Beispiel hat auch gesagt in Interviews, dass sie als Kind sehr sensibel war. Und ihrer Ansicht nach sind viele Schauspieler und Schauspielerinnen haben
die
Züge.
Bestimmt.
Alleine, um auch empathisch zu sein und sich andere Personen vorzustellen.
Ja.
Es gibt eine Sängerin, Lordi, und die Sängerin hat gesagt, sie sei hochsensibel. Und das Leben im Rampenlicht fällt ihr so schwer, weil sie nach einem Auftritt Rückzug und Ruhe braucht.
Ja.
Also sie kann jetzt, also wenn sie auf Tour geht oder so, das schafft sie nicht, ne? Ja. Dass sie dann so eins nach dem anderen kaspert, sondern die muss immer mindestens einen Tag Ruhe dazwischen haben. Und
ich begleite ja immer auch mal wieder Künstler im Hintergrund. Und wenn du das erlebst, wenn solche sensiblen Menschen nach dem Auftritt, die geben ja wirklich auf der Bühne, also richtig alles. Mhm. Also die lassen im wahrsten Sinne ihre seelische Hose runter. Und dann Applaus, ja, alles schön. Und dann kommen sie dann von der Bühne runter und sind total offen, also ganz, ganz empfindlich, ganz, ganz verletzlich so. Und das ist eben mein Job, unter anderem dafür zu sorgen, dass sie dann auch ihre Ruhe haben.
Mhm.
Und deswegen gibt es auch Menschen, die umgeben sich gerade bei so großen Touren von Leuten, die sie mögen, wo sie sich sicher und gut fühlen. Das ist also keine Macke oder sowas, das müssen die haben, damit sie auch so eine Tour über Monate überhaupt durchhalten.
Weil du musst dir vorstellen, du bist da vor, ich weiß nicht, tausenden von Menschen und du kehrst wirklich dein Innerstes nach außen und alles und dann kommst du ins Hotelzimmer und das ist Stille. Ist auch nicht dein Zuhause, sondern ein fremdes Zimmer und es hört sich für einen Außenstehenden erstmal toll an, so oh, super Hotel und so. Aber wenn das jeden Tag ein anderes ist und dann sitzt du da alleine.
Gar noch, du bist, wenn du willst, bist du ja auch nie allein. Das ist noch das andere Ding, sind immer Leute um dich rum. Mhm. Und da gibt es eben Menschen und Künstler, die wissen auch wirklich gar nicht mehr, wo die sind. Dann kommen solche Sachen, Helle Munich, und die sind in Hamburg.
Na.
Weil das ist für die, die kennen nur den Weg vom Hotel ins Studio.
Ins ja, und die Hotels sind austauschbar. So. Also die Städte sehen sie gar nicht mehr, also klar. Genau.
Also das sind immer Sachen, die muss man dann noch wissen. Und das ist auch gut, dass es jetzt, das wird auch zunehmen. Ich glaube, dieses Thema Hochsensibilität kommt in Schwung, kommt in Fahrt. Und auch gerade in unserer Zeit, ich nenne mal die drei Ks. Wir haben Krieg, wir haben Klimaprobleme, wir haben KI-Probleme. Das sind drei Ks, die uns sehr herausfordern. Und die besonders Menschen, die empfindsamer sind, richtig herausfordern.
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist allgemein eine Stimmung der Angst. Das ist so ein Dauerstress, über den haben wir ja auch schon öfter gesprochen, der auch gerade Menschen, die sensibler sind oder sensitiver, dass die das wirklich so jeden Tag stundenlang beschäftigt. Das ist so unmerklich, weißt du? So in jedem Radiointerview, in jeder Textzeile, in jeder Mail, irgendwo schwimmt das so am Rande mit oder wird gedeckelt oder auch nicht. Also es ist so. Und wenn du nur liest, was Trump wieder jeden Tag für einen Unfug macht, das reicht ja eigentlich auch schon, da brauchst du nicht mehr hochsensitiv zu sein und Schreikrämpfe zu kriegen. Das ist schon sehr anstrengend. Also und da dann das richtige Mittel zu finden und dann auch für die richtigen Oasen, also Ruheoasen, Entspannung zu sorgen und zu begreifen, dass das notwendig ist und nicht diesen Gedanken mit aufzunehmen, Mensch, ich stelle mich aber auch an.
Ich bin anders.
Ja. Na, warum stelle ich mich jetzt so an? Warum macht mich das so fertig? Muss ich gegen angehen? Also ja, ich gehe auch gegen meine Angst an, aber ich gehe dann gegen die Angst an, nicht gegen die Bedürfnisse, die ich habe. Wenn ich mich ausruhen will, dann muss ich das so machen. Ich brauche einfach ab und zu Zeiten für mich.
Ja das, dann bist du ganz.
Der ist auch genug. Also
bist du schlecht gelaunt auf. Wenn man zu viel. Und ich habe ja manchmal so Tage, wo ich so viel habe. Und Annika ist ja immer diejenige, die erste Ansprechperson, wenn ich so einen Rat brauche oder ihre Meinung ist mir immer wichtig. Das ist dann manchmal too much. Ne?
Naja, also fürs Berufliche bin ich ja gerne zuständig. Aber wenn. Oder das rede ich ja auch gerne, da bin ich auch diszipliniert, aber es nervt, wenn das immer so überfallmäßig passiert, dann geht ja wusch die Tür auf und ich brauche mal wieder die Schwarmintelligenz.
Okay. Oder dieses, was ich auch, das wäre auch ein schönes Thema vielleicht beim nächsten Mal, dieses Mental Load im Sinne von weil Annika sich immer so Sachen merken kann, die merke ich mir echt nicht, wo liegt was. Und anstatt mich selbst anzustrengen, ist es einfach, Annika zu fragen, sag mal, wo liegt dieses und jenes? Da borge ich mir manchmal dein Gehirn aus. Ne?
Ja, toll.
Weil es einfach besser ist als mein Punkt.
Ja, das ist immer so ein, ne, das sagen die Kerle ja immer.
Ist so.
Du kannst viel besser den Geschirrspüler einräumen als ich. Nee,
das kann ich. das kann ich. So, ihr Lieben, und schon wieder ist eure Mitarbeit gefragt. Also Nummer eins, wenn ihr Bock habt, ich guck mal, dass ihr das in die Shownotes reinbekommt. Ja. Und ich schicke euch einen Link dann dazu, zu diesem hochsensiblen Test.
Ja, überlegt mal, ob ihr vielleicht ins Bordeschema passt.
Ja, und schreibt uns gerne. Und ne? Dann machen wir.
Weil es ja doch eine interessante Entwicklung,
finde ich auch.
Sich damit zu beschäftigen. Und es wäre ja schön, wenn man das nicht um die Ohren gehauen kriegt, sondern wenn man sagt, also ich gehöre ja eher zu den sensiblen Kleintieren und jemand sagt, ach, guck an.
Ich auch. Und damit das ist unser Lieblingsthema Diversity. Also es ist gut, die Vielfalt zu haben, auch für Menschen,
ja, sowieso.
Die eben high sensitive sind, auch manchmal ein paar, die ein bisschen handfester sind. So, komm, das kriegen wir schon hin, stell ich so an, zack, machen wir. Die Mischung macht es.
Ja.
Viermal.
Eben.
So.
Ach, und jetzt, so, mein Hase.
Jetzt ist der Tee alle.
Jetzt werden wir uns eine zweite Tasse kochen.
Machen wir. Aber nicht noch ein zweites Stückchen Marzipan, oder doch?
Nein. Es gibt noch ein Brot.
Noch ein Brot?
Ja.
Okay, es gibt noch ein Brot. Kein Marzipan, nein.
Nein. Vielleicht noch eine Clementine.
Vielleicht. Aber nur vielleicht. Doch, ganz bestimmt. Schönen ersten Advent, ihr Lieben.
Ja, genießt den Advent.
Ja.
Unbedingt. Das ist so eine tolle Zeit. Finde ich jedenfalls.
Ja.
Ich hoffe, ihr könnt sie auch so richtig genießen. Habt eine schöne Woche morgen, ja. Erstes Türchen.
Mhm.
Ne? Nicht vergessen.
Genau.
Mhm. Und außerdem,
na.
Das wirkt nicht. Wenn ihr morgen zu spät zur Arbeit kommt und sagt, tut mir leid, aber das Türchen hat geklemmt, das kommt, nein, ist nicht überzeugt, nein.
Das Einzige, was überzeugt, tut uns leid, aber wir mussten noch mal Psylung beim Frühstück hören.
Ja, so, das wirkt ist eher, ja. Ne? Also, habt eine schöne Woche und freut euch drauf, wenn es nächste Woche wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
So ist es.
Ne?
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.